Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Ich habe mein Geld versteuert. Das sollen ausländische Kunden Schweizer Banken künftig schriftlich geben, sagt der Bundesrat. Reicht das für einen sauberen Finanzplatz? Antworten von Parlamentarierinnen und Bankern. Ich habe meine Preise nicht abgesprochen. Das sollen Unternehmer künftig beweisen, wenn sie unter Kartellverdacht stehen, sagt auch der Bundesrat. Dann mehr als ein Fettnäpfchen. US-Truppen werfen in Afghanistan einen Koran in den Abfall und lösen damit blutige Proteste aus. Das Gespräch zu den langfristigen Folgen. Und mehr als gut nachbarschaftliche Zuneigung.
Je prends l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne est de tous les pays d'Europe le seul.
Präsident Sarkozy lobt Deutschland, aber bezirzt er damit auch Frankreich? Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fellinger. Der Bundesrat bekennt sich zur Weißgeldstrategie. Die Banken sollen mehr tun müssen, um zu verhindern, dass unversteuertes Geld auf Schweizer Konten landen. Oliver Washington fasst zusammen.
Der Bundesrat will einen sauberen Finanzplatz, doch die bisherige Strategie reicht dazu nicht aus. Deshalb verkündete Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf heute vor den Medien:
Diese Finanzplatzstrategie soll jetzt so weiter ausgebaut werden, dass mögliches Potenzial für mögliche Missbräuche und Schlupflöcher möglichst gering gehalten wird.
Konkret sollen die Banken ausländische Gelder genauer überprüfen. Die Finanzministerin spricht von einer verstärkten Sorgfaltspflicht der Banken. Die von linker Seite geforderte Selbstdeklaration ausländischer Kunden ist damit neu auch die Position des Bundesrates, wie Wittmer-Schlumpf ausführte.
Dazu gehört auch die Verpflichtung durch Selbstdeklaration der ausländischen Kunden, dass man verlangt von den ausländischen Kunden unter bestimmten Voraussetzungen, dass sie selbst deklarieren, dass sie die Steuern bezahlt haben oder bezahlen werden der Gelder, die sie hier auf den Banken anlegen.
Wie genau der Bundesrat die verstärkte Sorgfaltspflicht und die Selbstdeklaration ausgestalten will, konnte die Finanzministerin heute noch nicht darlegen. Im Sommer erst sollen Vorschläge dazu auf dem Tisch liegen. Trotzdem kommt die Ankündigung dieser weiteren Massnahmen zur rechten Zeit. Denn nächste Woche berät der Nationalrat ein neues Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA, was als Voraussetzung für die Lösung des Steuerstreits gilt. Die SP hat ein Ja zu diesem Abkommen an die Bedingung geknüpft, der Bundesrat möge sich zu einer wirklichen Weißgeldstrategie bekennen. Die SP zeigt sich heute zufrieden und signalisiert ein Ja zum Abkommen mit den USA, womit eine Mehrheit im Parlament gesichert scheint.
Was Politiker und Banker von der skizzierten Weißgeldstrategie halten, Sie hören es später im Detail hier im Echo der Zeit nach den Nachrichten mit Thomas Mattis.
Die Aufsicht über die Schweizerische Nationalbank weist gemäß einem Rechtsgutachten keine Lücken auf. Der Bundesrat hatte das Gutachten Ende Januar nach dem Rücktritt von Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand in Auftrag gegeben. Das Gutachten zeige unter anderem, dass die Kompetenzen gut verteilt seien und die Unabhängigkeit der Nationalbank gesichert sei, schreibt der Bundesrat. Der Bundesrat will einfacher gegen schädliche Wettbewerbsabsprachen vorgehen können. Er legt im Parlament eine entsprechende Revision des Kartellgesetzes vor. Mit der Gesetzesänderung müssten Absprachen nicht mehr auf ihre wirtschaftlichen Auswirkungen geprüft werden. Heute muss die Wettbewerbskommission beweisen, dass eine Absprache erhebliche Wettbewerbsbeeinträchtigungen zur Folge hat. In Zukunft muss sie nur noch beweisen, dass eine verbotene Absprache vorliegt. Weiter will der Bundesrat Bildung, Forschung und Innovation in den Jahren 2013 bis 2016 mit insgesamt 26 Milliarden Franken unterstützen. Diese Summe beantragt die Landesregierung beim Parlament. Damit würden sich die Fördergelder des Bundes pro Jahr um durchschnittlich fast 4% erhöhen. Die Schweiz soll sich auch weiter an den Rahmenprogrammen für Bildung und Forschung in der EU beteiligen, findet der Bundesrat. Lesbische und schwule Paare sollen Kinder ihrer Partnerin oder ihres Partners adoptieren dürfen. Der Bundesrat spricht sich für die sogenannte Stiefkind-Adoption aus, im Interesse des Kindeswohls. Eine uneingeschränkte Öffnung der Adoption für gleichgeschlechtliche Paare lehnt er aber ab. Die Stiefkind-Adoption wird in der kommenden Session vom Ständerat behandelt. In der syrischen Stadt Homs sind zwei westliche Journalisten getötet worden. Das hat das französische Außenministerium bestätigt. Bei den Toten handelt es sich um eine Kriegsreporterin aus den USA und einen Fotografen aus Frankreich. Zwei weitere Journalisten sollen verletzt worden sein. Die EU sperrt Ungarn Fördergelder wegen seines zu hohen Haushaltsdefizits. EU-Währungskommissar Olli Rehn teilte in Brüssel mit, man sperre rund eine halbe Milliarde Euro. Ungarn habe sein Haushaltsdefizit letztes Jahr nicht unter den vereinbarten Wert von 3% des Bruttoinlandproduktes senken können. Ungarn ist das erste EU-Land, dem wegen seines zu hohen Haushaltsdefizits Fördergelder gesperrt werden. Die EU-Kommission reagiert auf die heftige Kritik am umstrittenen Urheberrechtsabkommen ACTA. Sie will den internationalen Vertrag vom Europäischen Gerichtshof überprüfen lassen. Dieser soll erklären, ob ACTA mit dem EU-Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit und dem Datenschutz vereinbar sei. Nach Protesten der Bevölkerung haben mehrere EU-Länder die Unterzeichnung des Abkommens aufgeschoben. Die ACTA-Gegner befürchten, dass das Abkommen die Freiheitsrechte im Internet massiv einschränken würde. Bei einem schweren Zugunglück in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires sind laut Behördenangaben mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Rund 500 Menschen wurden verletzt, sagte der Zivilschutzleiter vor den Medien. Ein mit mehr als 1000 Passagieren besetzter Vorortszug war am Morgen in den Bahnhof Once eingefahren und hatte den Prellbock gerammt. Beim Aufprall hätten sich die Waggons verkeilt, sagte der argentinische Verkehrsminister. Unfallursache sei vermutlich ein Bremsversagen. Die Gewerkschaft der Flugsicherung beendet fürs Erste ihren Streik am Frankfurter Flughafen. Die streikenden Flugeinweiser würden noch heute ihre Arbeit wieder aufnehmen, teilte die Gewerkschaft mit. Entscheidend sei das schriftliche Gesprächsangebot des Flughafenbetreibers gewesen. Die Verhandlungen sollen morgen Donnerstag stattfinden. Seit Beginn des Streiks am Donnerstag sind knapp 700 Lufthansa-Flüge ausgefallen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Markenindex schloss bei 6.192 Punkten, das ist ein Minus von 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.920 Punkten, ein Minus von 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 20,71 gehandelt und der Dollar zu 91 Rappen 17. Das Wetter? Morgen Vormittag in den Alpen noch teils sonnig, sonst bewölkt und stellenweise etwas Regen bei 5 Grad. Im Süden zeitweise sonnig bei rund 13 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Wirksam oder nur wischiwaschi das bundesrätliche Bekenntnis zur Weißgeldstrategie? Nötig oder nur schikanös der bundesrätliche Vorschlag für ein schärferes Kartellrecht? Folgenreich oder nur bedauerlich?
Wir befürchten schon, dass der Raum der religiösen Dominanz in Afghanistan mithilfe solcher Vorfälle ausgeweitet wird.
Das Gespräch zum schludrigen amerikanischen Umgang mit heiligen Büchern. Dann. Es ist eine Schande, was aus Syrien geworden ist. Allah hat die Gefahr im syrischen Homs gegen die Armut im Libanon getauscht. Und Germanophilie ist nicht ansteckend. Die Philosophin erklärt, wieso Sarkozy mit seiner Deutschlandliebe so alleine bleibt. Echo der Zeit. Eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter drs.ch. Der Finanzplatz Schweiz soll sich also vom Geschäft mit ausländischen Steuersündern verabschieden. Mit Ausnahme der SVP unterstützen alle großen Parteien die Strategie des Bundesrats. Grundsätzlich. Denn die entscheidenden Details sind noch offen. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Das wäre noch vor ein paar Jahren völlig unmöglich gewesen, dass der Bundesrat ausländische Bankkunden verpflichten will, sich selber als ehrliche Steuerzahler zu deklarieren. Und dass die Schweizer Banken als Gehilfen der ausländischen Steuerbehörden überprüfen müssen, ob das stimmt. Die weltweit einzigartige Finanzplatzstrategie der Zukunft wird von der Mehrheit der Parteien beklatscht, angeführt von der SP, die seit Jahren eine Weißgeldstrategie in dieser Richtung gefordert hat. Nationalrätin Susanne Leutenegger-Oberholzer.
Ich betrachte es als Paradigmenwechsel. Es ist ein wichtiger Schritt in Richtung sauberer Finanzplatz. Ich muss sagen, es ist der größte Schritt, den ich jetzt in den letzten Monaten erlebt habe.
Begrüßt wird die bundesrätliche Strategie auch von der FDP. Mit Genugtuung stellt Nationalrat Rudi Noser fest.
Man darf sagen, dass der Bundesrat jetzt eigentlich die Ideen der FDP, die wir vor 2 Jahren formuliert haben, voll und ganz aufgenommen hat.
Verhaltene Freude zeigt die CVP. Der Bundesrat sei auf dem richtigen Weg, erklärt Generalsekretär Tim Frey. Er möchte aber noch die konkrete Umsetzung abwarten, um den endgültigen CVP-Segen geben zu können.
Wir sind mal glücklich über die Stoßrichtung. Wie das ausgearbeitet werden soll, das ist dann natürlich am Schluss die entscheidende Frage.
Ablehnend reagiert hingegen die SVP, Nationalrat Hans Fehr.
Wenn man da diese Selbstdeklarationen und all dieses Zeugs immer propagiert, dann ist doch jeder unter dem Generalverdacht. Er hinterzieht Steuern, er macht unsaubere Geschäfte und so weiter. Ich finde das absurd.
Auch die FDP mahnt vorsorglich. Die Banken dürfen aber nicht zur Finanzplatzpolizei werden. Wie genau ein Schweizer Finanzinstitut überprüfen soll, ob ein ausländischer Bankkunde sein Geld tatsächlich versteuert hat, bleibt im bundesrätlichen Strategiepapier nämlich vorläufig offen. Es würden sich im Zusammenhang mit dieser Massnahme zahlreiche praktische Fragen stellen, heißt es da lediglich. Unbeantwortet bleibt zum Beispiel die Frage, wie man mit dem Problem umgeht, dass Gelder häufig noch gar nicht versteuert sein können, wenn sie auf ein Schweizer Bankkonto einbezahlt werden, da ja Einkommen erst nachträglich versteuert werden. Unklar ist auch, wie weit die Kontrollen der Banken bei ihren Kunden gehen sollen. Und offen bleibt, was geschieht, wenn Banken ihre Kontrollpflicht nicht oder zu wenig gut wahrnehmen. Können Banken dann haftbar gemacht werden für Kunden mit unversteuerten Guthaben? Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf erklärt dazu.
Wir möchten die Banken nicht penalisieren. Wir möchten auch dafür sorgen, dass es gar nicht zu Haftungsfragen kommt. Und das ist jetzt noch relativ rechtlich anforderungsreich, hier die Regelung so klar zu machen. Wir stellen uns vor, dass es eine Frage dann der Aufsicht sein kann, der FINMA-Aufsicht, der Einhaltung der Selbstregulierungsvorschriften und entsprechend dann Maßnahmen der Aufsichtsbehörde, wenn etwas nicht ganz korrekt sein sollte.
Vieles bleibt da also noch im Wagen. Bundespräsidentin Widmer-Schlumpf kündigt an, dass der Finanzausschuss des Bundesrates bis im Juni die konkrete Umsetzung der Strategie entwerfen möchte. Eine detaillierte Botschaft ans Parlament soll im September vorliegen. Erst dann wird sich zeigen, ob die politischen Parteien bei ihrer Begeisterung für die neue Finanzstrategie bleiben oder ob sie nachträglich zurückkrebsen.
Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt. Vieles ist also noch vage bei der Weißgeldstrategie. Klar ist aber schon, die Kontrollen werden den Banken überlassen. Selbstregulierung, so heißt die Devise. Aber sind die Banken dazu auch bereit? Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden hat nachgefragt.
Michel Derobert ist Geschäftsführer des Verbandes der Privatbanken. Er sagt zur Weißgeldstrategie:
Mit diesem Ansatz, wie auch mit den Erklärungen von Frau Bundespräsidentin Widmer-Schlumpf, kann ich sicher leben.
Die Banken sind nämlich maßgeblich in die Umsetzung der Strategie der Steuerehrlichkeit eingebunden. Sie sollen diese in den sogenannten Vereinbarungen über die Sorgfaltspflicht der Banken umsetzen. Das ist ein Vertrag zwischen den Banken und der Bankiervereinigung. Er ist aber verbindlich, weil die Finanzmarktaufsicht über die Einhaltung wacht und Sanktionen möglich sind, bis hin zum Entzug der Banklizenz. Nur, was steht in dieser Vereinbarung? Sie widmet 2 Seiten dem Verbot von aktiver Beihilfe zur Steuerhinterziehung. So darf ein Banker etwa in Bankauszügen nicht einzelne Posten eines Kontos löschen. Es steht aber explizit, in Kontoauszügen muss nicht erwähnt werden, dass ein Kunde weitere Konten bei der gleichen Bank besitzt. Thomas Sutter, Sprecher der Bankiervereinigung, sagt dazu:
Nein, also wir sind jetzt natürlich daran, neue Verhaltensregeln zu erarbeiten, die eben darüber hinausgehen.
Die Bankiervereinigung verfolge seit 2 Jahren eine Weißgeldstrategie, sagt er. Sie sei da inzwischen auch weitergekommen. Die Banker sollen so vorgehen wie bei der Bekämpfung der Geldwäscherei.
Wir möchten risikobasierte Verhaltensregeln einführen, die ähnlich funktionieren wie die bewährte Geldwäschereibekämpfung. Nämlich so, dass man je nach Kunde, je nach Herkunftsland, je nach Vermögensverhältnissen des Kunden Risikoraster bildet und dann je nachdem eben vermehrte Abklärungen trifft, ob die Gelder versteuert sind oder nicht.
Deshalb sei auch eine Selbstdeklaration der Kunden nicht nötig oder höchstens als Zusatz.
Wir denken, eine Selbstdeklaration kann nur subsidiär eine Lösung sein, nämlich dann, wenn wir wirklich einen Verdacht, einen Anfangsverdacht haben, dass Kunden ihre Gelder nicht besteuert haben.
Trotzdem, nach jahrzehntelangem Geschäft mit Steuerflüchtlingen ist ein Umdenken schwierig. Das zeigt sich etwa daran, dass Banken angeblich auch nach 2008 US-Schwarzgeld von der UBS übernommen haben. Zur Frage, wie weit es mit dem Umdenken ist, sagt Privatbankenvertreter Michel Derobert.
In der Branche gibt es verschiedene Arten von Denkweisen. Und es wird natürlich also eine gewisse Vereinheitlichung geben und gewisse Dinge, die bisher möglich waren oder nicht unmöglich waren, werden einfach jetzt stärker geregelt. Das ist ganz klar.
Doch bis die Weißgeldstrategie umgesetzt ist, wird es noch lange dauern, denn sie bedingt zudem einzelne Abkommen mit allen Ländern. Das kritisiert Andreas Misbach von der Erklärung von Bern. Er sagt, der automatische Informationsaustausch sei der einzige Weg.
Es geht bei den USA, es geht bei den wichtigsten europäischen Ländern in Richtung automatischer Informationsaustausch, beziehungsweise dort, wo er schon besteht, soll dieser Austausch noch ausgebaut und intensiviert werden. Und das ist mittelfristig das einzige Mittel, das sicherstellt, dass Gelder steuerlich genau gleich behandelt werden können, egal ob sie im Inland oder im Ausland sind. Und nur das kann realistischerweise Weißgeldstrategie heißen.
Das will die offizielle Schweiz aber möglichst verhindern. Ob die Strategie aufgeht, wird davon abhängen, ob sie in den nächsten paar Jahren Länder in der EU überzeugen kann, dass ihr Weg mit einer anonymen Abgeltungs- und Quellensteuer der richtige Weg ist.
Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden. Kartelle schaden der Wirtschaft. Sie führen zu höheren Preisen für Konsumenten und sie können Unternehmen träge machen. Das will der Bundesrat ändern und verschärft das Kartellgesetz. Doch das Gewerbe sträubt sich, Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi.
Die Marktwirtschaft lebt von Wettbewerb. Das bessere Produkt zum besseren Preis setzt sich durch und wer nicht konkurrenzfähig ist, verschwindet vom Markt. Soweit die Theorie im Lehrbuch. Doch in der Praxis gibt es vielerlei Absprachen. Händler und Lieferanten sprechen Mengen- und Preiskonditionen ab. Die unbequeme Konkurrenz wird eingeschränkt. Und das heutige Kartellgesetz sei zu wenig griffig, um solche Missbräuche einzuschränken, sagte Bundesrat Johann Schneider Ammann vor den Medien. Um den Kartellen zu Leibe zu rücken, will der Bundesrat deshalb einerseits die Institutionen stärken und die Wettbewerbskommission durch ein Wettbewerbsgericht ergänzen. Er will umfassende Fusionskontrollen einführen und als umstrittensten Punkt schlägt der Bundesrat einen Systemwechsel vor. Bisher waren kartellmäßige Absprachen erlaubt und konnten nur dann verboten werden, wenn die Behörden schädliche Auswirkungen nachweisen konnten. Neu, kündigt Bundesrat Johann Schneider Ammann nun an, sollen kartellistische Absprachen grundsätzlich verboten sein.
Der Systemwechsel bringt einmal Klarheit. Es ist vom Grundsatz her das Kartell nicht gewollt. Man kann es allerdings anbegehren, indem man Effizienzgründe plausibel vorstellen kann und dann die Erlaubnis bekommt.
Etwa um Vertriebskosten zu senken oder die Markteinführung neuer Produkte zu erleichtern, sollen kartellistische Absprachen weiterhin möglich sein. Dennoch, eine solche Umkehr der Beweislast, das lehnt man beim Schweizer Gewerbe rundweg ab. Rudolf Horber vom Gewerbeverband.
Wir sind empört. Die KMU, die werden einem Generalverdacht ausgesetzt und müssen künftig ihre Unschuld beweisen. Das ist mit sehr grossen Umtrieben verbunden für kleine und kleinste Unternehmen und die wären hoffnungslos überfordert mit dieser neuen Praxis.
Von einem Generalverdacht gegen die KMUs will Bundesrat Schneider Ammann nichts wissen.
Ja, das ist natürlich nicht so. Ich habe ein Verständnis für die erste Reaktion. Wir werden aufklären müssen, diejenigen KMUs, die vielleicht etwas bisher taten, was nicht erwünscht ist, die müssen dann korrigieren. Man wird ihnen helfen, man wird ihnen Rechtssicherheit bringen. Es geht nicht etwa darum, dass man irgendjemanden in die Enge treiben will. Ganz im Gegenteil, wir wollen den Unternehmungen, auch den kleinen und mittleren, klare Rahmenbedingungen setzen, sodass sie ihren innovativen, wettbewerblichen Vorteil suchen können.
Nur halbwegs zufrieden ist man auch bei den großen Schweizer Detailhändlern und auf der Konsumentenseite. Denn die Gesetzesrevision war auch als wichtiges Mittel im Kampf gegen die Hochpreisinsel Schweiz angekündigt worden. Davon sei nun wenig übrig geblieben, bedauert Priska Bierer-Heimo, Präsidentin der Stiftung für Konsumentenschutz.
Es ist meiner Meinung nach ein Schritt in die richtige Richtung. Aber mit dieser Kartellgesetzrevision werden wir ganz sicher nicht alle Probleme rund um die überteuerten Importprodukte lösen. Es ist ein Problem des Kartellrechts, wenn man gegen Unternehmen vorgehen will, die einen Zuschlag Schweiz diktieren und gleichzeitig verhindern, dass man auf andere Vertriebskanäle ausweicht.
Die SP-Nationalrätin Bierer-Heimo kämpft deshalb im Parlament weiter für schärfere Maßnahmen gegen Konzerne, die billigere Parallelimporte erschweren. Doch davon will der Bundesrat weiterhin nichts wissen.
Das geht zu weit. Da würden wir in Konzernstrukturen, in Konzernpolitik eingreifen. Das will der Bundesrat nicht.
Reguliert man zu viel oder geht man zu wenig weit? Die Meinungen gehen also einmal mehr auseinander. Für spannende Debatten im Parlament dürfte also gesorgt sein.
26 Milliarden Franken, so viel will der Bundesrat in den nächsten 4 Jahren in Bildung, Forschung und Innovation investieren. Das sind knapp 4% mehr als bisher. Doch andere Projekte könnten den geplanten Zustupf noch gefährden. Pascal Krauthammer.
Kein Öl und auch kein Gold hat die Schweiz. Der Rohstoff dieses Landes sind die klugen Köpfe, die den Wohlstand der Schweiz sichern. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, soll viel Geld in die Bildung, Forschung und Innovation fließen. Sehr viel mehr Geld als in früheren Jahren. So soll das Budget für die Jahre 2013 bis 2016 im Gegensatz zur letzten Periode um 5 Milliarden Franken aufgestockt werden. Ganze 26 Milliarden Franken stünden dann Professoren und Schülern, Forschern und Tüftlern zur Verfügung. Dies entspricht einem auch international beachtlichen Wachstum von 3,7%. Mit dieser Aufstockung der Finanzmittel will der Bundesrat der weltweiten Konkurrenz die Stirn bieten, Bildungsminister Alain Berset.
Wir dürfen uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen, dürfen in unseren Bemühungen nicht nachlassen, sondern müssen auch weiterhin in Bildung, Forschung und Innovation investieren. Und genau dies bezweckt der Bundesrat mit der vorliegenden Botschaft.
Unter anderem soll mit dem zusätzlichen Geld die Forschung im Bereich der grünen Energie vorangetrieben werden, damit die Schweiz den beschlossenen Atomausstieg rascher vollziehen kann. Die Perspektiven scheinen also gut für den Bildungsbereich, aber eben scheinen gut, denn der geplante Tiger-Teilersatz könnte am Schluss diese Absichten durchkreuzen. Sofern die Armee, wie vom Parlament beschlossen, mehr Geld erhält, unter anderem für den Gripenkauf, müssten beim Bildungsdepartement allein im Jahre 2014 ganze 325 Millionen Franken gespart werden. Das Volkswirtschaftsdepartement mit seinen Fachhochschulen müsste Kürzungsmaßnahmen in der Höhe von 125 Millionen Franken erarbeiten. Darum sagt auch Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann.
Es besteht ein Risiko, dass über Sparprogramme, die wir möglicherweise eines Tages beschließen müssen oder beschlossen bekommen, dass wir da den einen oder anderen Konflikt dann kreiert haben werden und ausräumen müssen. Also es gibt ein gewisses Risiko.
Die geplante Finanzspritze für die Bildung, Forschung und Innovation ist auf jeden Fall ein wichtiges Bekenntnis des Bundesrates. Die Politik muss am Schluss aber gewichten und entscheiden, wie viel wert ihr die Bildung tatsächlich ist.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio. Hier geht es weiter mit mangelnder Sensibilität für Afghanistan, mangelnder Begeisterung für Deutschland und null Sicherheit in Homs. Tausende haben heute in verschiedenen afghanischen Städten demonstriert. Sie waren mit Steinen bewaffnet und skandierten anti-amerikanische Parolen. Bei Zusammenstößen mit der Polizei wurden nach offiziellen Angaben 7 Demonstranten getötet. Auslöser der Proteste war, dass mehrere Exemplare des Korans auf der US-amerikanischen Militärbasis Bagram im Abfall landeten. Ich habe mit Thomas Rottig über diese Vorfälle gesprochen. Er ist Co-Direktor des Think Tanks Afghanistan Network und pendelt seit Jahren zwischen Berlin und Kabul. Ich habe den Afghanistan-Experten gefragt, was weiß man bis jetzt über den Vorfall auf Bagram?
Was von ISAF-Seiten gesagt worden ist, ist Folgendes. Es sind Materialien entsorgt worden mit islamischer Literatur, die offenbar von Gefangenen benutzt worden waren, sind auf den Müll geworfen worden und dort verbrannt worden. Das ist natürlich sehr gedankenlos, um das gelinde auszudrücken.
Ist das tatsächlich ein Mangel an kultureller Sensibilität der Amerikaner oder ist es nicht eher einer der Vorfälle, die halt einfach vorkommen können bei aller Kontrolle?
Ja, ich denke, das ist keine Lappalie. Wenn es zum ersten Mal passiert wäre, würde ich sagen, ja, es kann tatsächlich vorkommen und man muss dann die Schlussfolgerungen daraus ziehen. Aber wir hatten ja schon ähnlich geartete Vorfälle oder auch Vorfälle, die andere kulturelle Insensibilitäten gezeigt haben, aus denen man eigentlich hätte Schlussfolgerungen ziehen müssen. Wenn man in Afghanistan ist als US-Soldat, sollte man wissen, wo man sich bewegt, dass man sich in einem islamischen Land bewegt. Und ich denke, jetzt Koran hin oder her, man verbrennt auch keine Bücher oder schmeißt Bücher auf den Müll, ehrlich gesagt.
Nun hat sich der US-Verteidigungsminister und der zuständige General in Afghanistan unüblich schnell entschuldigt. Kann das die Gemüter besänftigen?
Unüblich schnell ist richtig, aber die Afghanen haben schon sehr viele Entschuldigungen gehört. Insofern glaube ich nicht, dass das wirklich dazu beitragen wird, die Gemüter zu besänftigen. Meine Mitarbeiter in Kabul berichten, dass sie erwarten, dass es in den nächsten Tagen noch weitere Demonstrationen geben kann. Die Demonstrationen sind ja im Einzelnen nicht sehr groß gewesen, auch nicht in ganz Afghanistan. Wir haben Berichte aus 4 Provinzen, zum Teil mit 100, 150 Teilnehmern nur. Das ist jetzt wirklich nicht ein riesiger Aufstand, aber es steht auch als Spitze für Unmut in der afghanischen Bevölkerung darüber, wie sich Repräsentanten der westlichen Staatengemeinschaft dort oft benehmen.
Auch wenn es keine sehr großen Demonstrationen waren, waren es doch gewalttätige Proteste. Sind die denn spontan oder steckt da eine politische Gruppierung dahinter?
Also ich gehe davon aus, dass die meisten dieser Demonstrationen tatsächlich spontan sind, dass dann aber natürlich auch bestimmte politische Süppchen darauf gekocht werden. Wir haben heute im Parlament in Kabul doch sehr reißerische Proteste auch von Abgeordneten gehört, die alle aus einer islamistischen Ecke kommen, die selber für Menschenrechtsverletzungen, grobe Menschenrechtsverletzungen in der Vergangenheit verantwortlich sind und gern mit solchen Dingen auch die Schuld für alles, was in Afghanistan geschieht, auf das Ausland abwälzen. Also insofern kann man davon ausgehen, dass wenn in den nächsten Tagen weiter demonstriert wird, dass der Organisationsgrad zunimmt.
Die Taliban rufen ja sogar zu Angriffen auf die internationalen Truppen auf. Das klingt ja sehr bedrohlich.
Ja, in der Tat. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass sich jetzt andere Kräfte dem anschließen werden und da wirklich militärische Angriffe fahren werden. Das besorgen die Taliban dann im Ernstfall schon selbst. Also ich denke, das ist auch eher Rhetorik und jetzt auf den Zug aufzuspringen, um da sich in ein moralisch besseres Licht zu setzen gegenüber den Amerikanern, die ja von den Taliban als Okkupanten bezeichnet werden.
Afghanistan ist aber nach wie vor auf die ausländischen Truppen angewiesen. Gibt es denn in der aufgeheizten gegenwärtigen Stimmung auch noch Afghanen, die sich getrauen, das laut zu sagen?
Ja, ich glaube, gerade jetzt in diesen Tagen, wo die Emotionen hochflackern, wird das sehr schwer sein. Wir haben Berichte, dass afghanische Journalisten angegriffen worden sind von den Demonstranten. Häufig werden gerade die Medien, die ja relativ liberal sind, jedenfalls ein Teil von ihnen, dann gleich mit den Ausländern in einen Topf geworfen. Das ist natürlich bedenklich. Wir befürchten schon, dass sozusagen der Raum der religiösen Dominanz in Afghanistan mithilfe solcher Vorfälle ausgeweitet wird auf Kosten von dem öffentlichen demokratischen Raum, in dem man sagen kann, was man will. Insofern ist halt diese Gedankenlosigkeit der Amerikaner auch noch Grund, dort anzumahnen, mal etwas über den Zaun der eigenen Stützpunkte hinauszudenken und zu überlegen, dass andere Leute dann auch in Mitleidenschaft gezogen werden.
Meint Thomas Rottig, er ist Co-Direktor des deutsch-afghanischen Thinktanks Afghanistan Network in Kabul und Berlin. Zwei westliche Journalisten sind gestern bei Attacken der syrischen Armee auf Homs gestorben. Das hat ein weiteres grelles Schlaglicht geworfen auf die Gewalt des Assad-Regimes, die in dieser syrischen Stadt schon viele Zivilisten das Leben gekostet hat. Die Sicherheitslage und die Versorgungslage in Homs sind so dramatisch schlecht, dass immer mehr Einwohner flüchten, zum Beispiel in den Norden des Libanons. Irene Meyer hat dort eine Familie getroffen, die Homs erst vor wenigen Tagen verlassen hat.
So sieht man den Anti-Libanon nur selten, tief verschneit und von der Sonne beschienen. Der Gebirgszug, der zugleich die Grenze zwischen Syrien und dem Libanon bildet. In Tripoli, an diesem kalten Februartag, leuchtet der weiße Grat immer wieder auf. dort wo sich die Häuserreihen lichten und ganz besonders über den Bretterhütten am Rand der Stadt. Dort, wo die Kinder Fußball spielen und die Eltern versuchen, sich auf ein provisorisches Leben und eine ungewisse Zukunft einzurichten. Unter den etwa 40 syrischen Familien in diesem Viertel sind Faisal und Hala mit ihren zwei Kindern. Vor 5 Tagen sind sie aus Homs hierher geflohen. Hierher in 2 baufällige Zimmer. Eines ist ausgelegt mit dünnen alten Matratzen, das andere ist so etwas wie eine Küche. Als Faisal zu erzählen beginnt, scharen sich weitere Männer um ihn, auch sie Flüchtlinge aus Syrien. Was kann ich sagen? Es ist alles so tragisch, beginnt Faisal. Die Situation in Homs sei nicht mehr auszuhalten gewesen. Sie seien praktisch zu Gefangenen in ihren eigenen Häusern geworden. Jeder Schritt nach draußen sei lebensgefährlich gewesen und immer unter Beobachtung des Geheimdienstes. Und immer Schüsse, Bomben, am Tag, in der Nacht. Die militärische Belagerung, Verwundete, Tote. Und überall Armee oder Milizen des Regimes. Seit etwa 4 Monaten, so Faisal, gäbe es in seinem Viertel überhaupt keine Normalität mehr. Nur noch ein paar Stunden Strom, keine Schule mehr, keine Möglichkeit, sich die notwendigen Dinge oder Medizin zu besorgen und die große Angst um die Kinder. In der Runde um Faisal hat es Männer, die mit der bewaffneten Opposition sympathisieren, solche, die eine ausländische Intervention möchten. Faisal selber bleibt im Wagen und seine Schilderung über die militärische Situation in Homs ist, wie bei vielen Flüchtlingen, mit denen wir sprechen, verschwommen. Die bewaffneten Aufständischen sind nicht gut ausgerüstet. Sie schützen nur die Demonstranten, sagt er. Und die Truppen des Regimes kontrollierten die ganze Stadt. Wenig später erwähnt er, wie sich die reguläre syrische Armee und die bewaffneten Aufständischen Gefechte lieferten. Und dann sagt Faisal unvermittelt, die syrische Armee, das sind doch wir alle. Immer wieder schaut er zurück auf das letzte Jahr. Zu Beginn seien sie alle auf die Straße gegangen, auch eher, weil sie den Rücktritt des korrupten Gouverneurs verlangten. Etwa 3 Monate später hätten sie den Rücktritt des Regimes gefordert und danach sei alles immer schlimmer geworden. Das schrecklichste Szenario, den Bürgerkrieg, will er sich nicht ausmalen. Die konfessionellen Gruppen in Syrien würden sich nicht gegeneinander aufhetzen lassen, glaubt und hofft Faisal. Die arabischen Brüder sehen dem Drama in Syrien schweigend zu, klagt er. Die Regierungen der westlichen Staaten aber sagten sich, die Syrer leben in einem solchen Elend, das verdienen sie nicht, denen helfen wir, formuliert es Faisal fast schon romantisch. Nachdem die Männer gesprochen haben, fasst sich auch Hala ein Herz und setzt sich zu uns. Sie spricht sehr klar, obwohl sie weiß, dass nicht alle im Raum ihre Meinung teilen. Vor dem Aufstand lebten wir in Sicherheit, dann aber waren wir plötzlich in ständiger Lebensgefahr. Selbst wenn du zu Hause sitzt, sagt Hala, kann eine Granate in dein Haus einschlagen oder ein Schuss dich treffen. Ich bedauere zutiefst, was jetzt passiert. Wir hatten ein sicheres Leben. Es ist eine Schande, dass Syrien und wir jetzt in dieser Situation sind, sagt die junge Frau. Ein sicheres Leben? Und wo war die Freiheit? Ja, die Freiheit. Natürlich vermissten wir sie, konnten vieles nicht tun. Und der Aufstand ist ja auch ausgebrochen, weil die Herzen der Menschen so voll waren, weil sie dieses Unrecht nicht mehr ertragen konnten, sagt Hala. Heute sieht sie ihr Land tief gespalten. Die einen haben Angst vor dem, was nach dem Fall des Regimes kommt, die anderen dagegen sind überzeugt, dass nach Assad das Leben viel besser würde, sagt Hala. Sie selber gehöre zu den Ersten, habe große Angst vor dem, was komme. Alle wollen wir Freiheit, aber wollen wir sie wirklich zu diesem Preis und werden wir sie bekommen? Fragt die Mutter von 2 kleinen Kindern. Die meisten Männer haben das Zimmer unterdessen verlassen. Nur noch Faisal, ihr Mann, hört zu und schweigt. Anders als er glaubt Hala nicht an die hehren Absichten der internationalen Gemeinschaft. Das sind alles nur Worte, sagt sie. Und dann schaut sie sich in der elenden Flüchtlingsunterkunft am Rand der nordlibanesischen Stadt Tripoli um, wo die Leute, wie sie betont, zwar sehr nett seien, aber dies sei nicht ihr Leben, dies sei nicht ihr Land, nicht ihr Zuhause. Und dann schließt sie die Blechtür auf. Eine Frau aus Homs, die seit 5 Tagen ein Flüchtling ist und die fürchtet, dies noch lange bleiben zu müssen.
Irene Meyer war bei den Flüchtlingen aus Homs. Nicolas Sarkozy, der französische Präsident, will Deutschland kopieren und so die Wirtschaft Frankreichs sanieren. Doch so sehr und so oft Monsieur le Président den großen Nachbarn lobt, so wenig teilen die Franzosen seine Begeisterung. Warum das so ist, hat die Philosophin Chantal Dessol unserem Frankreich-Korrespondenten Rudi Mäder erklärt.
Die Wohnung von Chantal Dessol liegt gleich gegenüber der renommierten Universität Sorbonne am Boulevard Saint-Michel im Herzen von Paris. Eine schwere Holztür versperrt den Eingang, die elektronische Türsicherung verlangt nach einem Code. Ein enger Lift führt in den zweiten Stock. Die etwas über 60-jährige Philosophin lächelt und führt uns in ihr Arbeitszimmer. Der Schreibtisch ist mit Manuskripten zugedeckt, die Regale sind bis zur Decke mit Büchern vollgestopft. So stellt man sich eine Philosophenstube vor. Chantal Dessol gilt nicht als linke, sondern als liberale Philosophin. Sarkozys Wirtschaftsideen findet sie grundsätzlich gut, aber sein intensives Bemühen, den Franzosen Deutschland als Vorbild zu präsentieren, hält sie für kontraproduktiv.
Nous n'avons pas l'habitude de regarder les autres avec admiration. En France, on a plutôt l'habitude de faire des exercices d'auto-admiration.
Die Franzosen seien sich nicht gewöhnt, andere zu bewundern. Sie glaubten vielmehr, den anderen selbst ein leuchtendes Vorbild zu sein. Und von der Idee einer Fusion des deutschen und französischen Gesellschaftsmodells hält sie gar nichts.
Je pense que c'est même impossible. On peut certainement harmoniser des choses, des points de détail, des points marginaux, mais des choses très centrales, c'est impossible parce que c'est vraiment trop trop différent, mais différent aux racines même.
Das ist total unmöglich. Man kann sicher Detailfragen harmonisieren, aber im Kern sind die politischen Systeme völlig unterschiedlich. Das deutsche System ist von unten aufgebaut, dezentral organisiert, während der französische Staat von oben her konstruiert ist. Persönlich finde ich das dezentrale System gut. Ich bin eine überzeugte Föderalistin. Aber man kann doch nicht von einem Volk verlangen, dass es sich von einem Tag auf den anderen wie sein Nachbar verhält. Ein Volk hat Traditionen, es hat eine Geschichte, es hat seine Launen.
On peut pas non plus demander à un peuple de faire n'importe quoi, de faire exactement comme les voisins, parce que un peuple c'est une entité avec des habitudes, avec des pensées, avec des humeurs. Très important les humeurs.
Für Chantal Dessol zeigt sich die unterschiedliche Mentalität schon im Umgang mit der Arbeitslosigkeit. Für die Deutschen habe die Arbeit einen ganz zentralen Wert. Es sei für sie ganz wichtig, eine Arbeit zu haben, auch wenn sie schlecht bezahlt sei. Den Franzosen wiederum sei das Prinzip der Gleichheit ein Kernanliegen. Die Franzosen akzeptierten lieber einen Arbeitslosen mit einer guten Arbeitslosenentschädigung, als die Schande, dass jemand zu einem ganz tiefen Lohn arbeiten muss. Sarkozy denke seine Idee nicht zu Ende, sagt die grauhaarige Philosophin. Auch das französische Modell habe seine Vorzüge. Die deutsche Tüchtigkeit sei tief in der deutschen Kultur und der Geschichte verwurzelt. Wollte Frankreich wirklich Deutschland kopieren, dann müsste es dezentral werden.
C'est trop pour les Français. Les Français n'aiment pas ça. Vous savez, Voltaire disait déjà au XVIIIe siècle, je préfère un despote seul à une assemblée de despotes. Parce qu'un despote a toujours quelques bons moments, mais une assemblée de despotes n'en a jamais.
Die Franzosen wollten keine Aufteilung der Macht. Schon der Philosoph Voltaire habe im 18. Jahrhundert gesagt, erziehe einen einzigen Despoten einer Gruppe von kleinen Despoten vor. Auf der Straße heult die Sirene eines Krankenwagens. In diesem Quartier begannen im Mai 1968 die Studentenunruhen, die in die ganze Welt hinaus ausstrahlten. Aber was bedeutet das Zitat von Voltaire? Heißt das, die Franzosen wünschen sich gewissermaßen einen allmächtigen Herrscher an der Staatsspitze?
Un despote éclairé, oui. Un despote éclairé. Ah oui, je pense.
Einen aufgeklärten Despoten, ja, ja, das glaube ich schon. Und ist Nicolas Sarkozy so ein Despot, wie die Franzosen ihn sich wünschen?
Il n'est pas considéré comme tel, non, parce qu'il n'est pas considéré par les Français comme éclairé.
Nein, das glaube ich nicht. Die Franzosen betrachten ihn nicht als aufgeklärt. Sarkozy versuche Frankreich zu reformieren, ein liberales Wirtschaftsprogramm zu verwirklichen. Doch Frankreich sei im Grunde ein sozialistisches Land. Die Franzosen wollten von seinen Reformen nichts wissen. Er habe mit seinen Ideen recht, aber sie glaube nicht, dass er mit seiner Botschaft durchkomme. Und vielleicht hat inzwischen auch der Präsidentkandidat selbst eingesehen, dass die Karte Deutschland nicht richtig sticht. In seiner Rede in Marseille hat er jeden Hinweis auf Deutschland vermieden, obwohl im ursprünglichen Redetext ein entsprechender Abschnitt vorgesehen war. Es gibt gewisse Dinge, die einfach nicht funktionieren.
wenn die Marseillaise zu deutsch wird. Nationalhymnische Klänge zum Schluss dieses Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Thomas Kürnzi, am Mikrofon Roman Villinger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.